willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stehr und neben mir sitzt wie immer die Jessie. Aber wir haben nochmal jemanden bei uns sitzen und zwar die Ruth-Marie Wilburger. Und die haben wir aus einem ganz besonderen Grund eingeladen. Die Ruth ist nämlich Huforthopädin. Und jetzt ist es ja so, dass wir Reiterinnen und Pferdebesitzer uns ja nicht nur oft fragen, wie wir die Pferde richtig trainieren, sondern auch, wie wir sie richtig halten. Und da ist die Hufbearbeitung ja ein sehr wichtiges Thema. Und deswegen haben wir heute quasi die Folge Hufwissen hinterfragt und haben uns dazu eine Expertin eingeladen. Also die Ruth. Hallo Jessie.
Hi.
Hallo Ruth.
Hallo.
Da geht's direkt los. Ruth, vielleicht kannst du dir ein paar Sachen zu deiner Person sagen und uns interessiert natürlich am allermeisten, warum hast du dich für die Ausbildung zur Huforthopädin entschieden?
Ja, also, ich bin Ruth-Marie, ich habe selber zwei Pferde, zwei Junge. Ich habe angefangen jetzt vor 2 Jahren ungefähr mit einem Kleingewerbe und mache meine Huforthopädie nebenberuflich und arbeite bei der Jessie mit im Stall und bearbeite hier hauptsächlich auch die Pferde. Und was ganz gut funktioniert, weil wir immer wieder drauf kommen, dass Training und Hufe irgendwie zusammenhängt und können uns da ganz gut ergänzen. Und ich lerne auch viel dazu bezüglich, was das Training mit den Hufen macht oder auch andersrum, was passiert, wenn ich meine Hufbearbeitung verändere und wie fangen die Pferde an, sich im Training anders zu bewegen oder sich leichter zu tun.
Also das unterscheidet dich ein bisschen von anderen Huforthopäden, weil die natürlich ihre Kundenpferde bearbeiten, aber sie sehen sie dann ja nicht so, können sie nicht so intensiv begleiten wie du.
Ja, das Training spielt da oft gar nicht so eine große Rolle. Es ist halt ich komme als Huforthopäde dahin, ich tue mein Möglichstes und bin verantwortlich, dass dieser Huf gerade funktional bearbeitet wird, aber dass halt das ganze Gewicht, was von oben darauf lastet, ein so großer Faktor ist, der wird eigentlich nicht mit berücksichtigt.
Da muss ich jetzt noch was fragen. Ja. Wie lernt man als Hufbearbeiter, also wie ist die Betrachtungsweise, wenn du dir einen Huf anguckst? Guckst du wirklich nur die unteren Strukturen an oder schaust du dir, wenn du als Hufbearbeiter kommst, das Pferd tatsächlich im Ganzen und in seiner Gangmechanik mit dem Huf an?
Also man lernt schon, dass man also eine Bewegungsanalyse macht und schaut, wie fußt das Pferd oder wie bewegt es sich, vielleicht aber wie steht es dran, steht es kuhhässig, steht es valgus-varusförmig, das schon, aber wirklich, also wenn ich selber bearbeite, schaue ich mir eigentlich nur den unteren Teil vom Huf an. Nicht immer das gesamte Bild, wie sich das Pferd dann bewegt.
Okay, und was war ausschlaggebend dafür, dass du dich für diese Ausbildung entschieden hast? Du hast das ja jetzt nicht mit 17 angefangen, sondern es war ja schon eine Entscheidung in deinem fortgeschrittenen Erwachsenenleben.
Ja, ich habe hier bei der Jessie einen Hufkurs gemacht, bei einer anderen Huforthopädin. Und die hatte die Broschüre dann auch ausliegen für die Ausbildung. Und da es hat sich einfach auch ein bisschen ergeben, weil das in der Nähe von mir war. Und zum anderen kam halt bei dem Hufkurs auch raus, dass es einfach viel Unwissenheit gibt, selbst unter den Hufschmieden. Dass da eigentlich keiner so genau hinschaut, beziehungsweise der Hufschmied jetzt auch nicht unbedingt sein Wissen an den Kunden weitergibt und wirklich versucht, funktional den Huf zu bearbeiten, sondern der lernt eigentlich hauptsächlich das Schmieden und nicht das Barhuf bearbeiten. Genau, und dann dachte ich mir, ja gut, wenn das eh in meiner Nähe ist, dann mache ich doch die Ausbildung und bearbeite zumindest mal meine Pferde selber.
Ich glaube, das ist bei den Barhufbearbeitern ganz viel, gell? Dass der Hauptaspekt erstmal ist, seine eigenen Pferde zu bearbeiten, oder?
Ja, also viele, die Ausbildung anfangen, haben tatsächlich Probleme mit ihren eigenen Hufen. Also die haben, keine Ahnung, ein Rehepony und das wird irgendwie nicht besser und sie sind nicht zufrieden mit der Bearbeitung vom Hufschmied oder sonstige Problemstellungen beim Pferd und dann fangen die an, die Ausbildung zu machen.
Okay, jetzt ist es ja so, dass wir ja bei Pferdewissen hinterfragt so ein bisschen das Konzept haben, dass wir so Aussagen, die wir so hören, kritisch hinterfragen und uns überlegen, trifft es zu oder muss man es differenzierter betrachten oder sind wir anderer Meinung? Und das würde ich jetzt hier gerne, dieses Konzept auch ein bisschen verfolgen. Und da wäre jetzt meine Frage, Jessie kann ja auch gerne, wenn sie was mitbekommt von Kunden, würde ich die Frage an euch stellen, gibt's denn so typische Aussagen von Kunden oder auch von Hufbearbeiterkollegen oder Sachen, die man in Zeitschriften liest, wo du dir denkst, das sind so typische Aussagen, die man eigentlich ein bisschen genauer anschauen müsste?
Also ich glaube, mit das Klassischste ist, dass mein Pferd ist spülig, ich brauche Hufeisen. Mhm. Der kann halt nicht barhuf laufen.
Ja, du kannst erst aufzählen oder du kannst auch direkt deine Gedanken dazu sagen. Jessie darf sich auch gerne einbringen. Bleiben wir doch mal bei diesem Thema. Okay. Mein Pferd ist fühlig, es kann nicht ohne Eisen laufen. Wie betrachtest du das?
In der Regel würde ich sagen, jedes Pferd ist in der Lage dazu, barhuf zu laufen. Es gibt immer Pferde, die ein schlechteres Hufwachstum haben, wo der Stoffwechsel einfach auch träge ist, die einfach eine dünnere Sohle von Haus aus schon haben, wo ich sagen würde, okay, da braucht es vielleicht fürs Gelände, ist einfach fühliger. Entweder ich akzeptiere das. Ich meine, wenn wir barfuß über Steine und Schotter laufen, das ist auch nicht immer so angenehm, es sei denn, wir sind vielleicht drauf trainiert und haben genug Hornhaut. Mhm. Und ansonsten würde ich mir eher mit Hufschuhen aushelfen. Aber ansonsten ist der Huf ist ein lebender Mechanismus, der fähig dazu ist, sich an die Untergründe anzupassen und an die Belastungen. Und ich kann das auch ein bisschen trainieren, auf Teer und auf Steinen zu laufen.
Mhm. Ist es denn für dich was sehr Strebenswertes, dass die Pferde barhuf laufen?
Also bisher auf jeden Fall. Mhm. Weil bisher will ich sagen, bei allen Pferden, wo ich die Hufeisen abgenommen habe, haben danach ein besseres Bewegungsbild gezeigt und sich deutlich leichter getan, aus der Schulter rauszukommen und sich freier zu bewegen. Und im Endeffekt ist es, wenn ich eine gute Bearbeitung habe, dann der Huf ausgerichtet ist, dann schafft es der auch ohne Eisen über verschiedene Untergründe zu gehen.
Mhm. Also das kann ich bestätigen, so 100%. Sowohl, dass wir ja schon hier oft die Situation hatten, Pferde werden vom Eisen runtergenommen oder manche Pferde kommen auch mit einer Barhufbearbeitung, die einfach nicht physiologisch funktional für das Pferd ist. Und dann werden die hier bearbeitet und die laufen danach einfach besser. Und ich habe in der Arbeit erstmal die Chance, überhaupt diesem Körper die Möglichkeit zu geben, dass er mitarbeiten kann. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du läufst deine Sohle von deinem Schuh immer super schief ab auf der Außenkante, wie willst du jemals das oben drüber korrekt draufstellen, wenn dein Schuh dich schon zwingt, immer schief zu stehen. Also es bedingt sich ja immer gegenseitig. Aber auf der anderen Seite war es ja auch einmal sehr deutlich mit einer Kollegin im Stall und ihrem Pferd, der lief auch barhuf. Und der hat sich sehr schön entwickelt, was Schulterfreiheit und eine sehr akzentuierte Bewegung in der Vorhand anging und war da wirklich bilderbuchhaft, würde ich mal so behaupten, für den Moment. Und weil der eben etwas fühlig war, kamen da die Eisen drauf. Und ich habe den einen Tag gesehen und es kamen die Eisen drauf und den Tag danach, wie er dann lief. Und im Endeffekt, der Unterschied war so krass, weil der einfach bis zum Karpalgelenk alles, was nach unten war, sehr plump nur noch verwendet hat, weil da einfach kein richtiges Gespür auch mehr vorhanden war. Also diesen Unterschied zu sehen, der war schon sehr, sehr deutlich.
Und Ruth, also wir können das leider nicht ewig bei diesem Thema verweilen, aber eine Frage hätte ich dann schon, wie sieht es denn aus mit Spezialbeschlägen? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Spatpferd, meines Wissens werden die hinten, glaube ich, oft ein bisschen höher gestellt, oder? Täusche ich mich? Ich bin da kein Profi. Oder ein Hufrehepferd. Wie ist es da? Also würdest du da...
Also bei Hufrehe finde ich, ist es ein absolutes No-Go, Hufeisen drauf zu klemmen. Also die haben eh schon Schmerzen ohne Ende in diesen Füßen. Ich klopfe da mit der Zange auf die Zehe und die zucken zusammen, der ganze Körper.
Schmeißen sich teilweise zusammen. Auf den Boden.
Ja. Mhm. Und dann kaue ich da noch Eisen drauf auf den schmerzhaften Punkt und dann, also das macht für mich in der Hinsicht schon mal gar keinen Sinn. Und dann auch, soll es eigentlich die Zehe entlasten, aber wir haben eine totale Überbelastung von den anderen Strukturen und ich brauche die Sohle, die trägt in der Rehe, weil sonst ja das Hufbein da unten eher dazu tendiert durchzubrechen und das heißt, ich muss die Sohle polstern und wenn ich jetzt auf Eisen stelle, dann stehen die ja noch höher und die Sohle trägt nicht mit und die ist aber wichtig.
Nicht nur das, wenn man das jetzt Revue passieren lässt, der Huf braucht ja auch sehr geringe Intervalle von der Hufbearbeitung her, wenn der anfängt so stark zu entgleisen, dass man da einfach immer wieder kontinuierlich schnell auch helfen kann, das ja wieder in den Lot zu bringen oder zu erleichtern und mit Eisen, du könntest ja jetzt nicht hergehen und jede Woche da das Eisen runterziehen und wieder Neues draufnageln, also.
Gut, so machen wir das. Wir bearbeiten alle.
Genau, aber weil wir barhuf die Pferde auch haben und da auch intervenieren können dann in dem Abstand. Aber mit einem Hufeisen geht das ja gar nicht.
Nee, aber die gehen ja auch davon aus, das Pferd bleibt jetzt die nächsten paar Wochen auf diesen Hufeisen und man versucht das Pferd so schnell wie möglich aus der Rehe zu holen durch Futterentzug und so weiter, alles mögliche
am Genau, aber Rehe. Das ist absoluter Quatsch. Wenn man, also Rehe ist ja jetzt nicht das Thema.
Nee. Okay, also dann gibt es auch...
Und Spezialbeschläge, ja. Andere Dinge noch, zum Beispiel, wir hatten es jetzt Hufrollenkomplex, dass die hinten höher gestellt werden, weil sie nach hinten unten durchfesseln und die tiefe Beugesehne entlastet werden soll. Das Problem beim Eisen ist immer, dass die Trachten hinten überbelastet werden und dadurch noch mehr einrollen und unterschieben. Das heißt, der Huf an sich wird immer noch flacher.
Mhm.
Und dann stelle ich den vielleicht erstmal höher, aber es ist nur für kurze Zeit vielleicht eine Verbesserung da, weil das Endproblem wird sie nicht verbessern.
Okay. Dann würde ich sagen, weitere Aussagen, die dir so begegnen, oder Jessie dir, wenn du mit Kunden zu tun hast?
Ah ja, also gerade gestern hatte ich es mit einer Kundin drüber, dass die ihre Hufbearbeiterin gefragt hat, ob das denn normal sei oder was man da machen kann. Das Pferd hat so viele Risse im Huf. Genau, die Hufbearbeiterin oder Schmiedin, was auch immer, was da damals dran war, hat dann die Aussage getroffen, bei manchen Pferden ist das einfach so, das ist ganz normal, da kann man nichts machen.
Mhm. Gut.
Ja, also Risse im Huf, wir nennen das Demarkationslinien, zeigen uns eigentlich an, wo zwei verschiedene Wandmechaniken aufeinandertreffen.
Das heißt, ich glaube, an der Stelle musst du kurz über die unterschiedlichen Wände am Huf was erklären. Also nur, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, sonst kann man dir jetzt nicht folgen.
Genau, also wenn ich vorne in der Zehe zum Beispiel einen Riss habe, dann kann ich mir von vorne den Huf anschauen und dann sehe ich vielleicht, dass die Innenwand viel steiler runterkommt wie die Außenwand, die deutlich schräger steht. Und dann treffen ja irgendwo diese Kräfte aufeinander und weil die logischerweise gegeneinander arbeiten, der eine hebelt weg, der andere staut nach oben an, können dann Risse im Huf entstehen.
Das heißt, das weist eigentlich auch eine fehlerhafte Bearbeitung hin und müsste man eigentlich doch eine korrekte Bearbeitung
hin. Was ich davon ausschließen würde, sind Verletzungen im Kronrand. Das sind Risse, die werden immer bleiben.
Das ist wie Narben, gell?
Ja, genau. Das ist wie Narbengewebe, das nach unten wächst und das kriegt man nicht komplett weg, aber die sind auch nicht wirklich wie Risse offen, sondern es ist halt eine Narbe.
Und da habe ich ja von meinem Hufschmied mal gehört, es liegt dran, dass es so trocken ist im Moment. Kann Trockenheit auch Risse im Huf verursachen?
Nein, der Huf passt sich an. Also wenn es trocken ist, dann brauche ich sogar einen harten Huf, der diesem harten Boden gewachsen ist. Und dann gibt's ja diese sämtlichen Öle und Fette und keine Ahnung, dann wird ja schön Werbung gemacht und im Endeffekt bringt es aber nichts, weil der Huf nimmt Feuchtigkeit von unten auf, nicht von den Außenwänden.
Mhm.
Und wenn ich jetzt aber unten pinsel, dann stelle ich den Huf ab und zack, steht er wieder im Dreck und eigentlich bringt es überhaupt nichts. Und der Huf hat immer Grund, warum er jetzt gerade diese Konsistenz oder Festigkeit hat, die er sich aufbaut.
Mhm. Jetzt, ich will jetzt nicht von den häufigen Kundenaussagen ablenken, aber wo wir gerade dabei sind, was ist es denn, wenn ich ganz das Gegenteil habe, so einen weichen, bröckligen Huf?
Ja, da würde ich, also im ersten Moment würde ich wahrscheinlich sagen, es ist Stoffwechselthema.
Mhm.
Also, dass das Pferd einfach nicht dazu in der Lage ist, gutes, starkes Horn zu produzieren. Kann auch mit Bearbeitungsfehler sein, dass es einfach zu sehr den Huf auseinanderzieht durch sämtliche Hebel. Und im seltensten Fall würde ich sagen, das ist ein Hornüberschuss. Wenn ich die jetzt 4 Wochen nicht bearbeitet habe, es gibt schon Pferde, die einfach viel Horn produzieren, dann brüsselt es halt unten in der Sohle mal weg. Aber das ist auch kein Drama, das ist ja völlig okay. Wenn der Huf sagt, ich brauche das Material nicht mehr und er lässt es fallen, dann ist es ja okay.
Aber würdest du dann sagen, wenn die Pferde viel im Nassen stehen, können dann die Hufe auch mal weicher werden? Wenn du sagst, schon trocknen werden die Hufe sehr hart.
Ja, auf jeden Fall. Sie nehmen ja die Feuchtigkeit von unten auf und wenn Pferde mehr auf Wiesen stehen oder auf nassen Untergründen, dann nimmt der Huf die Feuchtigkeit auf.
Und ist dann problematisch oder ist dann einfach normal?
In der Regel, also wenn ich einen gesunden Huf habe, ist es nicht problematisch. Was vielleicht eher problematisch ist, wenn die wirklich ihren eigenen Urin stehen und das Ammoniak sich dann reinfrisst. Aber dann müssen sie wirklich schon auch wochenlang da drin stehen, dass es zu Problemen führt.
Okay, und dann würde ich sagen, nochmal zurück zu den Kundenaussagen oder zu den Aussagen von Kollegen. Fällt euch noch was ein?
Also bei mir hieß es halt damals mit meinem Hufschmied ganz oft, Mai, der Huf ist halt so, da kann man nichts ändern. Also gerade, keine Ahnung, der Huf ist sehr steil oder der Huf ist einfach eng. Also so in Richtung Trachtenzwanghuf, das ist halt dann einfach so.
Und Ruth, inwiefern würdest du sagen, kann man den einen Hufform verändern? Vielleicht stellen wir uns mal eine Extremform vor, einen Bockhuf.
Ja, also ein Bockhuf ist ja hinbearbeitet. Also ich muss immer unterscheiden, das ist jetzt ein Bockhuf oder es entsteht ein Sehnenstelzfuß.
Der wäre aber ja genetisch.
Ja, dann habe ich eine verkürzte Sehne und den kann ich nur bedingt vielleicht verbessern. Es kommt drauf, weiß ja nicht, was der Bearbeiter vorher gemacht hat, inwieweit er das wirklich im Griff hatte oder nicht. Dann muss ich einfach hergehen, weil ich weiß es ja im ersten Moment nicht, ist jetzt ein Bockhuf oder ein Sehnenstelzfuß, aber dann versuche ich, den zumindest niedriger zu machen oder ihn immer wieder da zu bearbeiten. Und wenn ich einen Bockhuf habe, dann lässt er sich korrigieren. Beim Sehnenstelzfuß, der wird immer steiler bleiben. Und dann ist es aber auch was ich bei meiner eigenen Studie beobachte oder auch jetzt bei der Ballade, dass das Training halt auch viel ausmacht. Wenn die auf der rechten Seite kürzer sind und nicht gut aus der Schulter kommen, weil die da einfach fester ist, dann wird der Huf steiler wie der andere. Und dann kann ich zwar bearbeiten und sie da versuchen, immer wieder runterzuholen, aber dann komme ich immer wieder an die Grenze. Und da würde ich jetzt auch nicht, also würde ich nicht sagen, das ist ein Stelzfuß, sondern das ist auch ein Trainings- und ein Körperproblem.
Dann würde ich jetzt vielleicht doch zu meiner nächsten Frage überleiten, weil das passt gerade so gut. Und zwar würde ich gerne fragen, gibt es denn also Fehler am Huf, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, wo du sagen kannst, okay, das Beispiel, der Huf ist sehr lang und deswegen läuft das Pferd XY, also tut sich bei der Bewegung schwer. Gibt es denn da so enge Korrelationen?
Ja, wenn wir lange Zehe haben, dann tut sich das Pferd in der Regel schwer abzubremsen. Und wenn ich einen steilen Huf habe, dann tut sich es eher leichter in der Abbremsphase, aber nicht in dem Vorwärts.
Gibt es sonst noch irgendwo welche Sachen, die du am Huf siehst und dann weißt du in deinem Kopf schon, so bewegt sich dieses Pferd wahrscheinlich?
Naja, ich schaue mir ja immer die Abhufrichtung an. Also ich schaue immer, welche Seite belastet das Pferd mehr, wo ruft es ab und dann weiß ich schon, läuft es mehr auf der Innenseite, läuft es auf der Außenseite, kippt es vielleicht da auch mehr über die Schulter, ist meistens so, wenn die Außenseite jetzt abnutzt ist, oder habe ich einen diagonal fußenden Huf, das heißt dann so gern so, wird gedreht oder die Schaufeln auch gern. Das sind so klassische Merkmale.
Jessie, wenn jetzt ein Pferd eher, also quasi innen huft, was bedeutet das für die Bewegungsmechanik?
Naja, du hast halt dann die inneren Strukturen, die da einfach deutlich verspannter sind. Also was weiß ich, wenn die Brustmuskulatur fester ist und dir die Schulter einfach dementsprechend enger an das Pferd hingezogen ist, beziehungsweise kann, also man muss halt immer beide Seiten im Verhältnis dann anschauen. Habe ich das Problem auf beiden Seiten gleich oder habe ich vielleicht eine Verschiebung, dass das Pferd einfach in sich verkippt steht, dass das Pferd zum Beispiel auf der einen Seite mehr über die Außenkante kippt und auf der anderen Seite dadurch aber mehr die Innenseite oder sogar eine Diagonalbelastung hat. Also da sind wir auch viel im Austausch. Wie verändert sich die Situation im Huf zu? Wie habe ich das Gefühl, komme ich in der gerade Richtung von dem Pferd halt auch weiter.
Aber dann kann ich schon das nochmal so deutlich sagen. Das heißt, wenn sich im Training das Pferd deutlich verbessert, muss mir eigentlich mein Huforthopäde zurückmelden, oh, die Hufsituation hat sich auch verbessert, sieht man.
Auf jeden Fall.
Und zum einen das und zum anderen können halt, also das, was wir jetzt oft feststellen, dass gewisse Themen in den Hufen, die irgendwie trotz guter Bearbeitung nicht in den Griff zu kriegen sind, sich mit dementsprechenden Trainingsveränderungen plötzlich die Situation aber auflösen lässt. Genauso habe ich aber manchmal das Gefühl, ich komme in der Arbeit einfach nicht hin, wenn der Huf mir das nicht hergibt. Also das ist etwas, was einfach, das nicht voneinander eigentlich zu trennen.
Und dann kam aber eigentlich andersrum auch als Pferdebesitzer, wenn man die Vermutung hat, was nicht so gut läuft, sich das von seinem Huforthopäden eigentlich bestätigen lassen, oder?
Ja, ist auch oft so. Jessie fragt mich auch, wenn ich die Pferde bearbeitet habe, und was war, wie war's und was hast du gesehen und so. Und dann ist es schon oft so, dass es sich abgleicht mit dem, wo das Pferd sich aktuell im Training schwer tut.
Ich habe gerade eine spontane Idee, ihr müsst halt sagen, ob ihr dazu bereit seid, also wer zuhört. Ich würde sagen, so die ersten 2, 3 Hufe könnt ihr uns gerne Bilder schicken und dann könnte die Ruth vielleicht was sagen, also je nachdem halt auch, wie gut eure Bilder sind. Und Jessie könnte dann vielleicht aus bewegungsphysiologischer Sicht noch was dazu sagen. Im besten Fall sagen die 2 das Gleiche.
Sehr schön. Im besten Fall muss ich halt dann auch das sehen, was die Ruth da drauf sieht. Damit lassen wir einfach erklären, was sie sagt. Und dann kann ich dazu sagen, wie es oben ungefähr arbeitet.
Genau. Und falls es nicht übereinstimmt, dann würde ich nochmal kritisch rückfragen.
Okay, dann sind aber gut die Bilder wichtig.
Ja.
Ja.
Vielleicht... ich denke, es wäre ja eh sinnvoll, wir zeigen ein paar Hufe, ein paar Hufsituationen und dann könnte man ja kurz was zu der Perspektive vielleicht auch sagen, wie es fotografiert ist. Okay, also es wird, keine Sorge für alle, die zuhören, ich werde die Ruth noch fragen, an was man eine gute Bearbeitung sieht oder was so Grundsätze der Hufbearbeitung sind, aber ich würde jetzt ein bisschen bei diesen konkreten Beispielen noch gerne bleiben. Was wir jetzt zum Beispiel in Sachen Bewegung noch nicht hatten, ich weiß ja nicht, ob man das da auch so deutlich sagen kann, was ist jetzt zum Beispiel, wenn die Hufe sehr flach sind, wie bewegen sich die Pferde dann?
Dann kann man eigentlich, auch wenn man das in Zeitlupe mal filmt, was ich bei dir mal gemacht habe, man kann sehr gut sehen, wie die dann mehr den hinteren Bereich ihres Hufs nutzen.
Ja, die fallen aber mehr hinter sich durch.
Ja, aber sie strecken auch, also du merkst, wie sie die Beine mehr nach vorne schmeißen und dann mehr auf den Trachten landen und nicht auf dem kompletten Huf.
Und was bedingt sich da jetzt gegenseitig? Was ist da jetzt das Erste? Die Bewegung dass die oder der Huf? Oder kann man es so nicht sagen?
50-50. Ja. Also ich würde sagen, ich muss erstmal unten die Hufsituation verbessern, weil es kann ja natürlich auch sein, dass zum einen er sich die lange Zehe hingelaufen hat, aber zum anderen vielleicht auch der Hufbearbeiter davor das nicht korrigiert hat und das Pferd gar keine Chance hat, den Huf anders zu nutzen. Also muss ich den Weg erstmal frei machen über meine Bearbeitung und dann kann das Training darauf aufbauen.
Und Jessie, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das eher weiter hinten auffußt, was
wird im Trachtenbereich,
ja, was werden wir im Training für Probleme begegnen?
Also grundsätzlich würde dieses Pferd Merkmale einer Trageschwäche zeigen. Weil dass dieses Pferd sich hinten mehr nutzt und dieses Bein auf diese Art und Weise mehr nach vorne führt und sich weniger daraus, also wenn wir jetzt vom Vorderbein ausgehen, weniger daraus nach oben hin abdrücken kann, haben wir von den Wirbeln her eine Störung ungefähr ab dem 3. Brustwirbel, so bis knapp hinterm Widerrist. Das heißt, dieses Pferd wird sich schwer tun, muskulär in der Sattellage aufzubauen, wird mit der Schulter im hinteren Bereich dementsprechend Schwierigkeiten haben, in der Gurtlage nicht so einfach zu managen, kann auch Lungenprobleme aufweisen, also da gibt es sämtliche Varianten, die das Ganze begünstigen oder auch verursachen könnten, wenn es nicht von unten kommt und nicht hinbearbeitet ist.
Und jetzt haben wir den sehr niedrigen Huf gehabt. Ich weiß nicht, ob es die korrekte Bezeichnung ist, was bei sehr hohen Hufen, was würde...
Steinhufen?
Ja, sind die dann immer steil, wenn die hoch sind? Ja, klar, weil wir haben ja immer nur eine begrenzte. Sonst müssten sie ja auch noch sehr, sehr lang sein, um nicht steil zu sein, oder?
Nee, das wäre dann
ein sehr, sehr komischer Huf. Die Steilhufen hat man aber, glaube ich, schon gerade eben, gell?
Ja.
Die haben Probleme in der Abbremsphase, korrekt?
Nee, die Abbremsphase in der
Abbremsphase. An der Leiter, okay. Okay, gut. Sonst fällt mir spontan nichts ein. Ja, doch, da könnte ich vielleicht die Frage stellen. Manchmal haben die Pferde ja sehr unterschiedliche Hufe. Ich kenne eine Person, die mir erzählt hat, dass ihr Pferd 4 Hufe hat, die ganz unterschiedlich aussehen. Wie kann denn sowas zustande kommen? Ist das normal? Ist das Typsache?
Also ich würde schon sagen, dass ich immer 4 unterschiedliche Hufe habe. Mhm. Und ich würde sagen, das ist das, was die Huforthopädie unterscheidet von einem Hufschmied, der einfach halt nach Schema F bearbeitet, dass ich mir jeden Huf einzeln anschaue und individuell betrachte und meine Bearbeitung an diesen Huf anpasse. Mhm. Und meine Stute, also es gibt verschiedene, ich würde sagen, es kommt darauf an, wie eng ist das Pferd und welche Baustellen hat es und umso mehr geht das Ganze auseinander. Aber gerade meine Araberstute, würde ich auch sagen, die hat einen Steinhuf, dann hat sie einen flachen Huf und hinten sehe ich genauso, wo ist ihr starkes Bein und wo ist ihr schwaches Bein, weil sie den rechten, wo sie stärker ist, einfach deutlich mehr abnutzt wie den linken. Das ist eigentlich immer der schönste. Es gibt immer einen Hinterhuf, der eigentlich mit der schönste ist, weil der am wenigsten genutzt wird.
So. Und heißt es dann, je weiter ich in der Ausbildung meines Pferdes fortschreite, umso mehr sollten sich die Hufe einander angleichen oder bleiben die dann einfach
stopp so? Mal. Also fortschreiten in der Ausbildung oder in der Entwicklung des Pferdes heißt ja nicht unbedingt, dass das Pferd physiologisch korrekt
aussieht. Aber das meinte ich
jetzt. Okay, damit. Also wir reden hier von einer tatsächlichen gerade Richtung des Pferdes. Ja, genau.
Nicht, dass ich jetzt tolle Redaktionen reite.
Ja, okay, aber das wollte ich nur nochmal für die Zuhörer definieren.
Ja, im Idealfall sollten die sich immer mehr angleichen.
Wenn sie immer noch unterschiedlicher werden, dann...
Ja, dann passt meine Gewichtsverteilung nicht ganz. Mhm. Dann nutzt das Pferd die Hufe nicht gleichmäßig.
Das heißt, dann habe ich auf jeden Fall ein Problem mit Schiefe, oder?
Mhm.
Okay.
Genau.
Okay, dann bleiben wir noch ein bisschen bei den konkreten Beispielen. Eine Sache, finde ich, ist auch noch hart diskutiert. Wenn die Hufe so ausgefranst sind oder so ausbrechen, ist das ein Fehler in der Bearbeitung? Hat es was mit dem Untergrund zu tun? Ist es einfach ein temporärer Zustand, der mal auftreten kann? Was hat es damit auf sich?
Naja gut, also kommt drauf an, warum brechen mir diese Hufe aus? Jetzt, wenn ich ein Hufeisen abnehme und das Pferd hatte jahrelang Eisen drauf, dann kann es halt gut sein, da brechen sämtliche Wände weg. Wenn jetzt... Keine Ahnung, wie bei der Ballade zum Beispiel, sind jetzt mit der Rehe fast durch, jetzt fängt die Wand vorne endlich an zum Boden zu kommen, ist aber eigentlich noch zu dünn, dann kann es halt passieren, es bricht aus. Also muss ich immer, ist unterschiedlich, würde ich sagen, es kommt drauf an, aber die Bearbeitung macht auf jeden Fall auch einen großen Punkt aus, weil ich versuche ja, den Huf stabil und kompakt zu bekommen, so dass er Kraft hat und tragfähig ist. Und dann sollte mir im Idealfall nichts mehr ausbrechen. Was natürlich immer schwierig ist, ist, wenn ich ein Pferd habe mit dünne Wände, was von Haus aus einfach nicht genug Horn produziert oder wir ein Stoffwechselproblem haben und einfach sprödes Horn produziert wird, dann ja, ist es ein bisschen schwierig, dass sind mir in einer gewissen Art und Weise dann die Hände gebunden. Aber ein guter, gesunder Huf sollte nicht ausbrechen.
Und wenn es mir jetzt aber passiert, dass die Hufe ausbrechen, ist das jetzt ein Grund zur Panik und ich muss sofort die Bewegung einstellen, also sofort das Training stoppen, bis die Hufe wieder quasi glatt sind oder arbeite ich weiter?
Nee, also ich würde ganz normal weiterarbeiten. Also es ist gut, es kommt natürlich drauf an. Ich bearbeite ja meine Pferde selber und ich weiß, mein Horn, das kommt von oben gut runter, es ist ausgerichtet zum Boden und auch wenn da jetzt ein Stückchen ausbricht, ist der Teil, wenn er nach unten kommt, kann der Last aufnehmen, weil die Hornröhrchen zum Boden ausgerichtet sind. Wenn das jetzt ein hebelnder Huf ist, wo eh schon alles wegsteht, dann würde ich sagen, es bricht nur noch weiter aus.
Und was würdest du jetzt sagen, wenn dann dir der Pferdebesitzer, was weiß ich, Lieschen Müller begegnet, die das nicht aushält und bis zum nächsten Intervall die Pfeile nimmt und an diesem Huf das einfach ein bisschen schön korrigiert.
Ja, dann kriege ich die Krise.
Aber warum?
Weil der Pferdebesitzer mir in meine Arbeit reinfuscht und ich das Pferd vielleicht auch noch so gar nicht so lange bearbeite und es versuche, diese Hornröhrchen in die Richtung zu kriegen, wo ich sie gerne hätte, damit sie tragfähig sind. Und dann kommt da Lieschen und fallt da meinen Hufen dran rum und macht es womöglich noch schlimmer anstatt besser.
Okay. Jetzt mache ich nur ein kleines anderes Fass auf, aber vielleicht dauert es ja auch gar nicht so lang. Thema Strahlfäule. Da hört man ja auch viele Sachen dazu. Also zum Beispiel, Strahlfäule ist ein bisschen eine Veranlagungssache oder Strahlfäule hängt stark davon ab, auf welchem Untergrund, also wie sauber die stehen. Strahlfäule entsteht stoffwechselbedingt, Strahlfäule entsteht, wenn mein Huf sehr eng ist. was stimmt, also wo würdest du die Streifeule herleiten? Und dann wollen wir natürlich wissen, was machen wir jetzt dagegen?
Also ich würde schon sagen, es gibt verschiedene Ursachen. Mhm. Eine Hauptursache ist immer der Stoffwechsel, dass es nicht richtig funktioniert, das Pferd nicht komplett fit und gesund ist eigentlich und deswegen das Horn auch anfälliger ist. Und auch eine schlechte Bearbeitung. Also wenn ich einen steilen, engen Huf habe, bedingt ist es noch positiv dazu. Und aber das ist nicht immer nur die Bearbeitung. Ich kann auch versuchen, das Pferd flacher zu bekommen, aber ich krieg's halt einfach nicht flacher, weil diese Schulter so eng sind und der Körper es einfach gerade nicht anders managen kann. Und dann kann ich, dann komme ich nur bedingt an diese Streifeule ran.
Und heißt es dann jetzt für dich in manchen Fällen einmal Streifeule, immer Streifeule? Oder wie lang, also wie lang kann es brauchen, bis ich so eine Streifeule im Griff habe? Ich habe ja jetzt mal mehrere Baustellen bei der Streifeule.
Also wenn ich jetzt anfange, über die Fütterung den Stoffwechsel in Gang zu bringen und darüber die Streifeule zu behandeln, wobei ich immer auch sagen würde, man muss trotzdem auch von unten stopfen und reinschmieren und das gut aufschneiden, dass Luft drankommt und so.
Also das muss ich noch deutlicher sagen. Also gut aufschneiden, dass Luft hinkommt. Warum?
Weil das Bakterien sind, die unter Lufteinschluss arbeiten. Das heißt, ich mache das auf, dass da Luft reinkommt und dann haben die Bakterien weniger Überlebenschancen.
Was heißt stopfen?
Stopfen heißt, ich stopfe da Watte rein und schmier Mittel, die beim Creme oder wo auch immer, halt diese typischen Hufpflege, also Strahlpflegemittel. Es funktioniert in der Regel ganz gut.
Warum ist das Stopfen besser, wie wenn ich es nur reinträufel?
Also das Stopfen regt halt die Lederhäute an, um Horn zu produzieren.
Durch den Druck einfach.
Durch den Druck, genau.
Okay, und du hättest dann keine Sorge, dass, also es gibt ja jetzt kleine Exkurse, die Tiermedizin, da ist ja auch immer eine harte Diskussion, verbinde ich was und schaffe damit eigentlich ein feuchtwarmes Milieu, das Bakterien lieben, oder lasse ich es lieber offen zum Abheilen? Und also du hättest jetzt keine Sorge, dass wenn du da was reinstopfst, dass du eigentlich ja dann wieder die Luft da...
Also zu meinen Hufkunden sage ich eigentlich immer, sie sollen dann stopfen, wenn ich frisch ausgeschnitten habe. Weil dann ist es offen, es ist Platz da und es kommt Luft dran.
Und
dann
bin sauber.
Genau, es ist sauber und ich bin direkt an der Quelle sozusagen von dem Ganzen, im Idealfall auf jeden Fall. Und wenn es dann nach 2-3 Tagen rausfällt, dann ist es halt so. Und dann sprühe lieber nochmal Mittel rein, am besten eher was Flüssiges und halt den Huf länger oben, sodass es wirklich, bis es aufhört zu blubbern und zu arbeiten. Ja, und dann würde ich aber auch nichts mehr reinstopfen, weil mit der Zeit, es wächst ja wieder, wird länger, das geht wieder mehr zu. Und dann würde ich das schon sagen, dass es da dann eher weiter gammeln kann, wenn man dann da ständig noch weiter stopft.
Und wie viel Geduld muss man jetzt haben mit dieser Streifeule?
Also ja, genau. Wenn man das über die Fütterung und ganzheitlich macht, dann würde ich sagen, dass man da auf jeden Fall mit einem Jahr, wenn nicht sogar länger, rechnen muss.
Das heißt, man kann an den Besitzern, die echt ihr Bestes geben, ein bisschen Mut machen. Sie müssen einfach nur durchhalten. Es ist normal, dass das dauert.
Ja, also genau. Es ist normal, dass es dauert. Und
man muss halt auch was machen.
Genau. Und ich würde schon auch immer gucken, dass ich die Hufsituation in Ordnung bringe, weil das schon viel... helfen kann.
Alles klar. Okay, Ruth. Dann würde ich jetzt sagen, wir versuchen ja immer, unseren Zuhörern ein bisschen was Konkretes am Ende mitzugeben. Also kannst du ein paar Anhaltspunkte uns an die Hand geben? Wie sehen wir, dass unsere Hufe ganz gut bearbeitet werden? Und was sind für dich eher Warnanzeichen? Und du würdest vielleicht raten, nochmal über den Hufbearbeiter nachzudenken.
Also ich gehe mal ganz gern her und stelle mir die Pferde vorne zumindest geschlossen hin und schaue mir die Knochensäule an. Steht der Huf überhaupt unter dieser Knochensäule oder ist er in eine Richtung verschoben? Wie schaut mein Kronrand aus? Verläuft er gleichmäßig oder ist er also angestaut auf einer Seite? Und auch wenn ich vor dem Huf stehe, sind die Wände ungefähr gleich schräg oder habe ich Wände, wo deutlich mehr Hebeln oder ja schräger stehen wie der andere, steiler. Genau, und auch was man halt leider viel sieht, ist, dass die Hornkapsel immer rund gefeilt wird, anstatt dass die anstatt dass man sie zum Boden ausrichtet und wirklich auch das äußerste Horn mitträgt, weil es einfach extrem den Huf schwächt.
Das ist vielleicht auch was sehr Gutes, wo man ein Bild zeigen kann, wie es schaut das abgefeilt aus. Und also, weil ich glaube, viele haben nicht die Vorstellung im Kopf, wie das unterschiedlich ausguckt. Weil ich finde auch dieses abgefeilte, rundgefeilte, das ist was, was man so häufig sieht, dass man es irgendwie als normal wahrnimmt, oder?
Ja, also ich sehe es eigentlich bei fast allen Pferden. Also viele Hufbearbeiter bearbeiten so.
Also wir wollen ja immer so ein bisschen konstruktiv an die Sachen rangehen. Also gerade dieses Rundfeilen, was denkst du, warum das so viele machen oder aus was für einem Gedanken heraus sich das entwickelt hat?
So genau weiß ich das auch
nicht. Ich habe da immer gehört, die Pferde müssen abrollen.
Ja, das stimmt.
Die brauchen einen guten Abrollpunkt und je nach Bearbeitungstechnik gibt es ja auch Menschen, die setzen den Abrollpunkt ganz weit nach hinten. Mhm. Weil sie das irgendwie bei den Mustangs festgestellt haben, dass die Hufe unten so rund gelaufen sind.
Mhm. Wo würdest du den Abrollpunkt hinsetzen?
Es gibt keinen Abrollpunkt.
Genau, das ist worüber wir uns so viel unterhalten oder schon unterhalten haben, dass wir gar nicht wollen, dass der Huf abrollt oder das Pferd über diesen Huf rollen kann, sondern das Pferd soll sich vom Boden abstoßen. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, du läufst auf so einer Halbkugel, kannst du auch weniger gut dich nach oben hin einfach abdrücken, sondern du wirst eher dazu angeleitet, über dich hinüber zu kippen.
Mhm. Okay.
Ja, naja, im Prinzip ist es ein bisschen, du läufst im Sand am Strand, der ist ziemlich tief und du versuchst dich nach vorne abzustoßen und du kommst aber nicht wirklich weg.
Weil du davor rollst.
Genau, ja, oder weil der Sand so tief ist, dass du da einsinkst. Und im Prinzip ist es ähnlich, wenn ich die Hornkapsel abrunde, dann fehlt mir dieses Abstoßen. Ich komme eigentlich nicht nach vorne wirklich weg und kann nicht die gesamte Kraft, also mit der gesamten Kraft nach vorne gehen.
Mhm. Ja gut, aber wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig rausgehört habe, gibt es ja immer auch Gründe, warum ein Huf nicht nach der ersten Bearbeitung jetzt perfekt aussieht. Das heißt, es wäre jetzt vielleicht auch nicht ganz fair, nach einer Hufbearbeitung mir das anzuschauen und sagen, da sind die Wände aber unterschiedlich, ich wechsle sofort den Hufbearbeiter, sondern es wäre schon ein erster Schritt, mal nachzufragen, warum das so ist und sich erklären zu lassen, wo der Hufbearbeiter hin will. Oder wie würdest du damit umgehen, wenn du was siehst, was dir nicht gefällt am Huf?
Also dann bleibt mir nichts, also was heißt, bleibt mir nichts anderes übrig. Es ist einfach nicht außer Acht zu lassen, wie der Körper darüber steht. Mhm. Wenn ich eine enge, klemmende Schulter habe, dann wird das Pferd immer auf der inneren Seite mir mehr Belastung und eine steilere Wand haben und dann kann ich tun und machen, was ich will. Mhm. Dann komme ich da nicht weiter. Mhm. Und dann kann ich das vielleicht etwas verbessern, aber ich krieg's nicht weg. Mhm.
Und ja, ich wollte jetzt nur vermeiden, dass sich die Leute das jetzt zu einfach vorstellen und sich jetzt da vorne hinstellen und sagen, okay, der Hufbearbeiter ist schuld. Aber tatsächlich ist es ja einfach auch viel durch das geschuldet, wie ich mein Pferd arbeite und trainiere. Also schon auch irgendwie bei sich selber da ansetzen.
Ja, immer.
Ja, immer.
Das ist doch der schlimmste Pferdebesitzer ist der die Schuld auf den Sattel, auf den Hufschmied, auf den Tierarzt oder keine Ahnung wen schiebt, weil der erste Punkt ist immer bei sich selber anzufangen und so sein Training zu überprüfen.
Also ich bin mit meinen Fragen durch. Jessie, möchtest du noch was fragen oder Ruth, möchtest du noch was loswerden an die Pferdebesitzerwelt, weil das wäre jetzt deine Chance. Jessie, bei dir noch irgendwas, was offen geblieben ist, was du wichtig findest, was noch irgendwie in dieser Folge erwähnt?
Was wichtig ist.
Hat doch eine Sache vielleicht.
Ja, schieß los.
Dass auch das Verhalten vom Pferd bei der Hufbearbeitung kann ein wichtiges Indiz sein, ob die Bearbeitung des Bearbeiters stimmt. Mhm. Also weil ich einfach jetzt auch wieder in einem fremden Stall war und dann wird dem Pferd, der Hufschmied fährt auf dem Hof, zack, Sedierung ins Maul. Weil sie schon wissen, das Pferd steht nicht hin und es wird dann immer auf Ungehorsam geschoben, aber das ist häufig auch, also, oder sogar Balance, dass sie sagen, ja, das hat halt die Balance nicht, tut sich schwer, deswegen hat es einen Schiss. Ja, jein, kann sein, kann gut sein, aber dass auch die Bearbeitung von dem Schmied oder dem Hufbearbeiter dem Pferd selber einfach nicht gut tut. Mhm. Und das Pferd es auch so kundtut. Mhm. Weil in der Regel ist es so, dass wenn ich Pferde übernehme, die schlecht stehen, dann ist es vielleicht bei der ersten Bearbeitung sind sie noch sehr kritisch und tänzeln mehr rum und merken dann aber, dass das, was man da unten tut, dass es ihnen gut tut und dass es ihnen hilft. Und dann fangen die an, bereitwilliger mitzuarbeiten. Mhm. Klar muss ich ja auch gucken, also auf die Balance, es spielt natürlich eine große Rolle.
Das ist, ich glaube, ein Unterschied, das, was du meinst, ist ja das Pferd, das sich einfach widersetzt.
Ja.
Weil es dir den Huf aus der Hand reißt, weil es dir den Huf nicht geben will, weil es dich über den Haufen stiefelt, weil es dich dabei ansteigen will, weil es nach dir schlägt. All solche Dinge ist ja ein Unterschied, als wie das Pferd, das körperlich nicht in der Lage ist zu stehen und dabei halb umfällt, während es versucht, dir diesen Fuß einfach dazulassen.
Mhm. Oder das halt akut irgendwo auch einen Schmerz hat
vielleicht. Ja.
Und durch das Anheben des Beines, das
verstanden. Da muss ich aber schon sagen, dass ich das schon finde, dass man das herausheben muss bei deiner Arbeit, weil das ist mir vorher so noch nie begegnet. Und ich habe ja jetzt auch schon einige an Hufbearbeitern und Schmieden gehabt, dass da überhaupt irgendwie das Verhalten, das Ausdrucksverhalten des Pferdes mit als Maßstab genommen wurde, um die eigene Arbeit einfach zu hinterfragen und zu überprüfen und mit dem Pferd in eine Kommunikation, in einen Dialog zu gehen. Weil keiner weiß es besser, wie man sich damit fühlt, als wie der, dessen Körper da bearbeitet wird.
Ja. Das ist doch aber jetzt ein schönes Schlusswort gewesen, finde ich.
Mhm.
Dann würde ich sagen, dann beenden wir die Folge hier. Ich würde nochmal motivieren, wer möchte, einfach Bilder schicken, am besten wahrscheinlich per Mail an die info@trinitystables. Ich glaube, das ist da einfach der Weg. Und wenn wir was mit den Bildern anfangen können, dann würden wir vielleicht ein paar zeigen. Und also ich werde mich mit meinem Senf zurückhalten, aber Ruth und Jessie können dann ja ihren Senf dazugeben. Genau, aber ansonsten werden wir auch gucken. Ich denke, die Ruth hat ein paar ganz spannende Hufe. Vielleicht können wir auch ein Vorher-Nachher-Bild mal zeigen und vielleicht begleiten dadurch, wie sich vielleicht auch das, die Bewegung verändert hat. Also können wir mal gucken, was wir finden, oder?
Mhm.
Alles klar. Dann sage ich vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und gut, bis irgendwann mal wieder.
Tschüss.